Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie jetzt wieder Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo. Ach, ist das alles schön.
Heute haben wir, es ist alles wie gewohnt, wir sprechen heute über zwei Alben, nämlich Start Stop des Kölner Gitarristen Tobias Hoffmann. Wir hören also etwas Jazz und dann widmen wir uns der Aufnahme von Brahms Klavierquartetten Nummer 2 und 3, interpretiert von Christian Zimmermann, Maria Novak, Katarzyna Budnik und Yuya Okamoto. Zum Abschluss verkosten wir das Beckspilz, ein klassisches Pilsner aus Bremen. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Also, wir hören das erste oder besprechen das erste Mal Tobias Hoffmann und in diesem Fall das Tobias Hoffmann Trio. Den kenne ich schon ein bisschen länger, habe ich nämlich bei YouTube irgendwann mal gehört. Ganz klassisch. Und habe gedacht so, oh wow, der ist ja cool. Der macht ja irgendwie ganz andere Sachen als, das ist ja ein ganz komischer Jazz, das ist ja geil. Da bin ich ja immer sehr offen und sofort Feuer und Flamme, wenn irgendwer irgendwie was anderes macht. Nun, in diesem Fall handelt es sich also um das Tobias Hoffmann Trio und das Album heißt Start/Stop. Tobias Hoffmann kommt aus Remscheid und lernte zunächst das Gitarrenspielen autodidaktisch unter der Anleitung seines Vaters. Also beides autodidaktisch und der Vater hat dann auch noch so ein bisschen dazu beigetragen. Studierte zwischen 2002 und 2007 an der Hochschule für Musik in Köln Hauptfach Jazzgitarre. So richtig schön anständig. Anfang 2006 startete er dann seine Band Fallschirme als Trio. Das erste Album dieses Trios erschien dann im Jahre 2007. Er spielte dann mit verschiedenen Ensembles in Lateinamerika, Indien, Russland, Kuba und weiten Teilen Europas. Unter anderem auf dem Gaxto Jazz Festival, Traumzeit Festival, North Sea Jazz Festival, der Jazzwoche in Burghausen und auf der Jazz Baltica. Er hat an der offenen Jazz House Schule unterrichtet, organisierte 2007 bis 2013 die Reihe Zockpalast, finde ich ganz lustig, in der Kölner Barracuda Bar. Anfang 2010 gründete er mit vielen Menschen zusammen das Kölner Jazz-Kollektiv Klang, wo dieses Album auch erschienen ist, bei Klang Records nämlich, das auch unabhängiges und unabhängiges, vor allem Jazz-Plattenlabel ist. Und seit 2021 ist er Professor für Jazzgitarre und Komboleitung an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen, na bitte. 2012 gründete er dann das Tobias Hoffmann Trio, um das es in dieser Sendung ja nun auch gehen soll, und dessen Album 11 Famous Songs Tenderly Messed Up erschien im Jahre 2014. Dieses Trio besteht neben Tobias Hoffmann aus Frank Schönhofer am Bass und Etienne Nillissen. Bei dem Album, was wir heute besprechen wollen, Start/Stop, handelt es sich um das vierte und letzte Album der Band. Aber dazu später mehr. Und ich muss jetzt erstmal gar nichts dazu sagen, denn jetzt kann Jenny erstmal was dazu sagen. Das ist sehr schön. Das ist alles so schön. Ist das alles? Jenny.
Erstmal zurücklehnen.
Ja, genau. Herrlich.
Kommen wir erstmal zu den Instrumenten und zu den Dingen, die man hier hört auf Start/Stop. Es ist ja doch insgesamt eher minimalistisch. Ne? Wir haben ja nicht irgendwie eine dicke Big Band oder so, sondern wir haben Gitarre, Bass, wir haben Schlagzeug. Und das Schlagzeug ist auch, finde ich, recht schmal. Das ist schon eher Kategorie so Percussion. Mhm. Und das macht es ja erstmal spannend, denn so hält man die Aufmerksamkeit viel mehr auf den einzelnen, auf diesen drei Instrumenten. Mhm. Und was ich hier spannend fand, war, dass das, gut, im Jazz erwartet man ja gerne auch einfach mal so lange Ketten und irgendwie Rumgejamme. Es hat durchaus auch Jam-Charakter und wird richtig meditativ zwischendurch, finde ich. Also es fließt so dahin, es steigert sich wieder, es nimmt sich wieder etwas zurück und das ist so richtig, man kann da so richtig in den Flow kommen und so richtig das Gehirn mal so schweben lassen in diesem Album. Fand ich richtig klasse. Es wird halt einfach viel mit den Klängen gearbeitet. Es hat auch nicht so ein, gerade bei dieser Instrumentierung könnte man ja auch erwarten, dass man sich irgendwie so abwechselt und ein Solo nach dem nächsten hört und jeder mal zeigt, was er Tolles kann. Den Eindruck hatte ich aber gar nicht, sondern es ist vielmehr so ein hauptsächlich ein Dialog zwischen Gitarre und Bass, aber da passiert einfach klanglich total viel. Es wird auch gerne mal richtig schön groovig und eher homogen und auf Augenhöhe, statt jetzt irgendwie, dass jeder so sein Ego runterdudeln muss. Mhm. Ich sag das mal ganz angespitzt oder ganz, ganz übertrieben für den Kontrast. Und das hat irgendwie total gut getan. Denn so wird es zwar, es bleibt musikalisch komplex, aber es ist trotzdem irgendwie zugänglich und wie so ein Wattebausch. Ich weiß nicht, ich habe keine besseren Bilder dafür gefunden. Es hat sich so richtig schön warm angefühlt und dazu trägt natürlich auch die Produktion bei. Die ist so, so nah. Man hat das Gefühl, man sitzt daneben bei dieser Studioaufnahme und alles ist irgendwie herzlich und nah und auf Augenhöhe und hat sehr viel Lust, das zu tun, was es da tut. Also insofern, ich war ganz begeistert von diesem Album. Mhm.
Ja, wir hatten den ja tatsächlich noch gar nicht, obwohl ich den schon wirklich ganz, ganz doll lange bei YouTube schaue. Dann habe ich immer zu spät mitbekommen, dass da ein neues Album ist und dachte so, ah, verdammt nochmal, das war wieder letztes Jahr, Mist. Dieses Mal hat es zumindest fast geklappt. Also wir tun jetzt mal so, als wenn das Album in diesem Jahr erschienen wäre. Es ist eigentlich Ende 2024 erschienen, aber darauf können wir jetzt keine Rücksicht nehmen. Das ist jetzt so. Ich finde es schön, dass es jetzt endlich soweit ist, dass wir über dieses Album sprechen können. Du hast gerade was sehr Interessantes gesagt, nämlich über das Schlagzeug. Das ist nämlich ein sehr gutes Thema. Das Schlagzeug von Etienne Nillissen schrumpfte nämlich über die Jahre immer mehr. Zuerst befreite er sich von den Toms, dann gingen ihm die Hi-Hats verloren und zu guter Letzt verschwanden auch noch die Becken. Und Snare und Bassdrum blieben übrig bei dem Ganzen. Immerhin noch das, denn über die Jahre hatte er sich eigentlich schon auf die Snare Drum als einziges Instrument konzentriert. Hierfür ist er mittlerweile auch vorrangig bekannt und sehr gefragt auch. Hier hört man ihn aber noch einmal mit Bass Drum auf diesem Album. Und es wird auch das letzte Mal sein, denn im Zuge dieser Entwicklung teilte er dem Rest des Trios 2023 bereits mit, dass man nun auch den letzten Bass Drum Schlag hören soll. Und damit kann er natürlich auch nicht mehr Teil dieses Trios sein, seiner Meinung nach. Und hier hört man ihm also das letzte Mal nochmal mit Bassdrum. Das ist ja schon mal sehr besonders, finde ich. Viele Jahre hat dieses Trio ausschließlich Fremdkompositionen aus Jazz, Blues und Pop interpretiert. Das war so ziemlich das Konzept, was man hatte. Im Grunde genommen also so ein klassisches Standards-Trio. Bei Konzerten hatte man doch irgendwann mal angefangen, so ein paar eigene Sachen reinzubauen und immer mal hier so ein bisschen nur da was einzustreuen. Und da man dann irgendwie ja viel Material gesammelt hatte, vor allem natürlich Tobias Hoffmann viel Material gesammelt hatte, wollte man für die letzte Session dieses Trios ein Album mit ausschließlich eigenen Stücken aufnehmen. Ja, und so hat man es dann auch gemacht, so geschah es dann auch. Damit das Ganze dann aber frei und unbefangen blieb und so frei und unbefangen wie möglich auch sein möge, gab es keine gemeinsamen Proben. Das gab es halt nicht, das wollte man nicht. Es gab nur einmal so ein, oder zweimal war es, die haben sich zweimal getroffen, nämlich Bassist und Gitarrist haben sich zweimal getroffen, um so ein bisschen Akkorde und grobe Abläufe durchzuspielen. Aufgenommen und gemixt wurde das alles dann von Jan Philipp, der interessanterweise auch Drummer ist und mit Tobias Hoffmann bereits das Album Italy aufgenommen hat. Gemastert wurde das Ganze von Axel Kloß. Und was hören wir hier? Ja, wir hören hier sich wiederholende transartige Riffs und meditative Akkordstrukturen, und genau das ist ja auch sein Ding. So habe ich ihn auch kennengelernt sozusagen. Der macht immer so andere Dinge einfach und sehr, ja fast schon ein bisschen der Robert Schumann des Jazz, so Innerlichkeit fast schon, so ganz zurückgenommen. Finde ich total spannend, fand ich auch schon immer total spannend. Und genau so habe ich das eben auch damals schon gehört. Ich war sofort Feuer und Flamme. Und diese Mischung aus diesem angedeuteten Blues, einem hauchmodalen Jazz, so 60er Jahre, 50er, 60er Jahre, und dieses melodiös-poppige, klangcollagige, was dann auch durchaus mal in etwas längere Jams münden kann, das fand ich schon immer toll. Und da ist er jetzt auch genau angekommen und hat sich immer wieder, immer weiter in diese Richtung entwickelt. Und ich höre hier einen Gitarristen in dem Fall, der weiß oder schon immer wusste, was er wollte, sich aber eben auf den Weg machen musste, um dieses nun irgendwie umzusetzen. Und ich glaube, er geht auf diesem Weg jetzt immer weiter Und dieses Album ist sozusagen jetzt die neue oder die noch eine neue Stufe von diesem Ganzen. Und es scheint, als wenn diesem Ende tatsächlich ein Anfang innewohnt, denn von hier aus wird er auf jeden Fall wahrscheinlich in diese Richtung weiter gehen. Ich mag die intime Stimmung auf diesem Album, hast du ja auch schon gesagt, das gefällt mir auch sehr gut. Ich mag, dass es Jazz ist, obwohl es eigentlich gar kein richtiger Jazz ist. Also es ist eigentlich wirklich eine total geile Mischung aus Avantgarde, Modal, Pop und ein Hauch Blues, so ein minimaler Hauch Blues. Kannte ich so noch nicht in diesem Zusammenspiel. Das ist mir völlig neu. Und durch die Geschichte, durch diese Geschichte, die dieses Trio mit diesem Album ja auch schreibt, nämlich, dass es ja definitiv das letzte Album dieses Trios ist, ist das natürlich auch nochmal was ganz Besonderes und hat dadurch auch eine ganz besondere Dringlichkeit, finde ich. Weil man wollte halt das letzte Album, was man zusammen gemacht hat, einfach diese eigenen Kompositionen nochmal zum Besten geben. Und das reicht ja eigentlich schon an Dringlichkeit, um dieses Album zu veröffentlichen. Mehr Dringlichkeit geht ja nicht, als den Leuten nochmal zu zeigen, hier, komm, also wir machen ja so mal eigene Sachen und das war's jetzt. So, das war's dann mit uns sozusagen in dieser Konstellation auf jeden Fall. Ich habe eine ganz kleine Kritik. Die Drums sind mir ein bisschen zu komprimiert teilweise. So ein bisschen wenig Raum ist da drin, finde ich. Ein bisschen wenig Luft. Ich finde, da wird es ein bisschen eng. Erinnert fast schon so ein bisschen an die 80er. Natürlich nicht mit diesem, Gate noch mit drin. Das natürlich nicht. Es hört sich nicht an wie Phil Collins Drums. Keine Sorgen. Keine Sorge. Aber man hatte ja in den 80ern auch so die Idee, allem so ein bisschen die Luft zu nehmen, das alles sehr eng zu machen. Das ist das Einzige, was mir so ein bisschen, so ein klein bisschen negativ aufgefallen ist. Ansonsten bin ich wirklich begeistert. Ja, dieses Album, behaupte ich jetzt einfach mal, ist im Jahre 2025 erschienen und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Jetzt machen wir ja schon Alternative Facts. Na gut. Ja, das rennt. Was soll man dazu sagen? Das ist ein tolles Album modernen Jazzes, der nicht klingt wie Jazz. Also toll, richtig schöne Sache.
Ja, dem schließe ich mich uneingeschränkt an, auf jeden Fall. Für mich rennt dieses Album auch ganz hervorragend. Hat mich ganz positiv überrascht, habe ich in dieser Kombination diese Sachen, die hier so drin sind, noch nie gehört. Muss einfach rennen. Also, geh hier hin und höre, ich finde es auch nicht unzugänglich, obwohl es ja teilweise so ein bisschen knirscht und dies und das. Der spielt ja auch gar keine typische Jazzgitarre. Der spielt ja nicht diese dicken, großen Gibson, sondern der spielt ja Jaguars und Jazzmasters und also eher so Gitarren, die man im Indie-Bereich so finden würde. Alles ganz toll. Wunderbar. Voll schön. Also, wir haben gehört Start Stop vom Tobias Hoffmann Trio und es gab natürlich völlig zu Recht von beiden ein Rent, nämlich. Und nun zu etwas ganz anderem, wie immer in dieser Sendung. Wir kommen zu Christian Zimmermann, den haben wir schon besprochen. Wir kommen zu Maria Noack, wir kommen zu Katarzyna Budnik und wir kommen zu Yuya Okamoto. Und die spielen Johannes Brahms und zwar dessen Klavierquartette 2 und 3. Da wir Christian Zimmermann schon besprochen haben. Ich glaube, wir haben ihn besprochen. Was hat er denn nochmal gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich erinnere mich nicht. Auf jeden Fall war der schon mal Teil Thema in dieser Sendung. Ist ein polnischer Pianist, Dirigent und Pädagoge, der als einer der größten Pianisten seiner Generation gilt. Dazu kommen in diesem Quartett, also die Leute, die das Ganze einspielen, noch die Violinistin Maria Noack, die unter anderem Co-Leiterin seines, also vom Polish Festival Orchestra ist, also dem Orchester von Christian Zimmermann. Dann haben wir die Bratschistin, also die Violistin, Katarzyna Budnik. Die ist Solobratschistin der Sinfonia Varsovia. Und schließlich Cellistin Yuya Okamoto und die ist Cellistin des Eben-Quartetts. Und das haben wir auch schon hier drin gehabt in der Sendung. Und diese vier, die haben sich nun zusammengetan, um zwei Klavierquartette von Johannes Brahms aufzuführen. Und zwar das zweite und das vierte. Johannes Brahms ist ein Begriff, glaube ich, muss man nicht viel zu sagen, außer dass er in Hamburg geboren und in Wien gestorben ist, also 1833 geboren, 1897 gestorben, war Komponist, Pianist und Dirigent. Ja, seine Kompositionen, da gibt es jetzt also wirklich so viel Dinge, die man da sagen könnte und die wahrscheinlich auch jeder kennt. Er war während der Zeit der Hochromantik unterwegs, war aber eigentlich so ein bisschen klassizistischer unterwegs als die meisten damals, hat auch Barock einbezogen und sogar noch Sachen davor, so Renaissance und so Sachen. Geht also weit über die Sachen hinaus, die damals so modern waren und gilt als einer der bedeutendsten Komponisten des 19. Jahrhunderts und auch darüber hinaus. Man lese sich dazu nur Arnold Schönberg durch, der darauf sehr sich berufen hat, auf Johannes Brahms. Und der hat nun Klavierquartette geschrieben. So, was ist ein Klavierquartett? Ja, gehört zur Kammermusik, klar. Besteht meist aus Klavier und drei weiteren Instrumenten, haha. Die gebräuchlichste Besetzung ist Klavier, Violine, Viola und Violoncello. Die sind weit weniger populär als Streichquartette. Streichquartette, wer sich mit Klassik beschäftigt, hat das schon mal irgendwie mal gehört. So, dieses hier, Klavierquartette, da muss man schon ein bisschen nerdiger unterwegs sein. Und dennoch gibt es ein gerüttelt Maß an Klavierquartetten, obwohl die Quartette auch kaum zur Aufführung gelangen, weil es eben nur wenige feste Klavierquartettformationen und Ensembles gibt, die sich für ein Album oder Konzert zusammenfinden und dann natürlich meistens dann die dafür wieder relativ populären Stücke spielen, klar. Ja, und da wären natürlich die beiden Klavierquartette von Mozart zu nennen und die drei von Brahms, von denen wir ja auch zwei hier hören oder besprechen vielmehr und ihr sie dann hoffentlich hört. Außerdem hört man hin und wieder mal so Klavierquartette von Schumann, Fauré, Dvořák und seltener auch von Mendelssohn, obwohl der auch drei schrieb. Es gibt noch welche von Weber, von Saint-Saëns und Richard Strauss. Ja, vor allem im 20. Jahrhundert entstanden dann auch Klavierquartette für variablere Besetzungen, beispielsweise das Quartett Opus 22 von Anton Webern aus dem Jahr 1930, das neben Klavier und Violine Klarinette und Tenorsaxophon einsetzt. Auch ganz spannend. Es gibt noch das Quatuor von Olivier Messiaen und das heißt irgendwie Pour la fin du temps aus dem Jahr 1940 für Klavier, Violoncello, Cello und Klarinette. Also die Klarinette hat da dann so ein bisschen Einzug erhalten. Wir hören hier aber nichts Modernes. Wir hören ja, also modern schon, aber nicht aus dem 20. Jahrhundert. Wir hören hier Johannes Brahms und da gibt es einmal das Klavierquartett Nummer 2. Das ist das Klavierquartett in A-Dur Opus 26 für eben Klavier, Violine, Viola und Cello, hat er 1861 fertiggestellt und im November 1862 dann vom Helmesberger Quartett uraufgeführt, wobei er selber den Klavierpart übernahm. Damals ging das ja noch, da konnten die waren die alle noch am Leben, ne? Also man muss eine spannende Zeit gewesen sein damals. Na gut, also er hat damit einen großen Einfluss, besonders auf den Komponisten Franz Schubert, ausgeübt. Und zwar nicht den, den wir alle kennen. Der hat vor Johannes Brahms gelebt, sondern es gibt noch einen Franz Schubert. Es gibt noch einen Skywalker, sozusagen. Nur mit einer Spieldauer von etwa 50 Minuten ist dieses Quartett das längste von Brahms Kammermusikwerken und eines der längsten Klavierquartette überhaupt. Er arrangierte das Ganze auch, wie so oft, für zwei Klaviere. Das hat er ganz oft gemacht. Er hat ja auch seine Symphonien für Klavier umgemodelt und so, damit die Leute das zu Hause spielen können. Weil es gab ja keine Tonträger. Also mussten die Leute, wenn sie es hören wollten und nicht ins Konzert gehen konnten, eben selber spielen. Klar. So, dann haben wir noch das dritte Klavierquartett. Das ist dann in C-Moll Opus 60, auch für Klavier, Violine, Viola und Cello. Hat er dann 1875 vollendet. Wird manchmal auch Werther-Quartett genannt, nach Goethes Die Leiden des jungen Werthers. Uraufführung fand dann am 18. November 1875 in Wien vor einem gespannten Publikum statt. Interessanterweise saßen in diesem Publikum unter anderem auch Richard Wagner und seine Frau Cosima. Obwohl die den ja eigentlich gar nicht leiden konnten. Gut, Jenny, Klassik, Brahms,
und
Dings.
Und was für eine Klassik. Brahms ist immer gut, da erwartet man ja Wunderbares. Dann Deutsche Grammophon, da erwarte ich nur Wunderbares und die haben natürlich wieder geliefert. Hervorragende Produktion, eine solche Klarheit, eine solche Dynamik, das macht das Ganze, also wenn man die Quartette schon mag, macht das aber die Aufführung noch so viel, finde ich, tiefer und emotionaler. Ganz hervorragende Arbeit, soweit ich das bewerten kann. Und natürlich auch hervorragende Arbeit der Musiker, über die du jetzt schon viel gesagt hast. Ich war von vorne bis hinten verliebt in diese Aufnahme. Also einmal ist die Besetzung wunderschön und die Dynamik, die ich gerade erwähnt habe, kommt so schön raus. Man kann immer diese kleinen, intimen Momente richtig genießen. Man ist irgendwie drin und dabei und dann blüht alles auf und wird groß und dick und schön und bombastisch, ja, gut, es bleibt Brahms, es ist einfach herrlich. Mhm. Also da geht einem richtig das Herz auf, immer wieder, in beide Richtungen. Und was mir hier aufgefallen ist und was auch sehr gut zu unserem ersten Album passt, ist, dass auch hier, war mein Eindruck, die Musiker sehr auf Augenhöhe spielen. Man hat das Gefühl, sie sind sehr nah beieinander, sie hören einander zu, sie passen sich aneinander an, wo man jetzt denken könnte, okay, das sollten sie sowieso machen. Aber das fällt hier einfach so sehr auf, wie sehr sie miteinander spielen und nicht zusammen irgendwie einem Dirigenten entgegenspielen, sondern dass wirklich so ein richtiger Tanz entsteht zwischen den Instrumenten. Wunderschön. Richtig, also brillant. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Und wenn man noch nicht von Brahms begeistert war, ist das definitiv eine Aufnahme, mit der man es werden kann.
Echt?
Einfach, weil es so sehr ans Herz geht. Ich hab mich total wohlgefühlt mit dieser Aufnahme. Ich weiß nicht, warum. Es ist ja einerseits so kammermusikalisch, andererseits aber diese Dynamik und dieses auf Augenhöhe irgendwie, ich will nicht dieses, das jetzt vergiften mit diesem Wort Team, das ist mir zu sehr aus der Wirtschaft, aber dieses gemeinschaftliche Zusammenspiel. Ja, weiß nicht, das hat die emotionale Komposition noch so viel schöner gemacht, sowohl intimer als auch beeindruckender. Ja, dann diese wunderbare Produktion dazu. Ganz hervorragend. Also ich war begeistert.
Ach, die Sendung ist jetzt schon länger als alles, was ich in diesem Zusammenhang aufgenommen habe in den letzten Wochen. Ey, das ist so großartig. Ja, ich bin so glücklich. Fangen wir mal so an. Ich glaube nicht, dass es einen anderen Komponisten gibt, der eine vergleichbare Qualität vorweisen kann, sagt Christian Zimmermann. Brahms gesamte Kammermusik ist fantastisch. Die Sonaten, die Trios, das Klarinettenquintett, darunter ist kein einziges schlechtes Stück, stimmt. Sehe ich genauso. Der hat eine unglaubliche Dichte. Das ist wirklich egal, worum es geht. Egal, was der geschrieben hat. Also man muss natürlich auch dazu sagen, Brahms hat auch viel weggeschmissen. Ne? Hat viel verbrannt und was ihm nicht gefiel. So, der war sehr selbstkritisch. Nun gut. Aber ja, das, was wir kennen, da kenne ich auch kaum ein schlechtes Stück, muss man ganz ehrlich sagen. Der hat eine unheimliche Dichte, was das angeht. Naja, und auf die Frage, wie er seine Ensemble-Kollegen für eine Neuaufnahme von Brahms zweiten und dritten Klavierquartett gefunden habe, antwortete er, naja, mehr oder weniger durch Zufall. Ganz im Sinne der Freiheit fügt er hinzu, das Musizieren sei hier aus Spaß entstanden, eine Möglichkeit, die Freude an der Musik zu genießen. Obwohl Brahms Musik nicht immer spontan ist, kann sein Schaffen mitunter sehr frei sein oder recht frei sein. Hört sich erstmal toll an und ich war gespannt, wie das alles so wird. Und man kann sagen, dass die Kommunikation schon mal funktioniert, auf jeden Fall. Und was man auch sehr hübsch hört, ist, dass man hier auch wieder hört, wie Brahms so Stimmen schichtet. Also das, was man in der vierten Sinfonie von ihm ganz besonders stark wahrnimmt, das hört man hier auch wieder. Was gefällt, ist, dass Zimmermann, das hast du gerade auch schon richtig gesagt, sich hier nicht in den Vordergrund stellt, sondern an den richtigen Stellen zurücknimmt und die MitmusikerInnen an den entsprechenden Stellen den Vortritt lässt. Sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Und auch hier bei diesen Stücken nutzt Brahms natürlich die Stücke sehr orchestral, also wie so eine Art Symphonie mit weniger Instrumenten, was eine Sonate ja am Ende auch ist. Und so ein Klavierquartett ist ja eine Sonate. Und die Instrumente sind unfassbar toll gesetzt, sodass man wirklich manchmal das Gefühl hat, ey, das ist ja wirklich eine Symphonie irgendwie auf eine Art. Das finde ich immer total krass, wie Brahms so das so machen kann, dass man wirklich das Gefühl hat, oh wow, das könnte auch eine Symphonie sein mit mehr Instrumenten. Und dann diese Brahmschen Harmoniefolgen, die ich ja so liebe, der hat eine ganz bestimmte Art, Harmonien aufeinander folgen zu lassen. Das ist eine ganz wundervolle Sache. Sind grandiose Kompositionen. Das dritte Quartett ist moderner, kraftvoller und dynamischer, finde ich. Das zweite ist wesentlich zugänglicher und freundlicher. Vielleicht ist das dritte mehr so wie die erste Symphonie und das zweite mehr so wie die zweite. Also nicht tänzelnder, verspielter, leichtfüßiger oder wie wir hier gerne sagen, feinfüßiger, um mal diese schöne Formulierung von Werner Vino hier wieder einzuführen. Wir haben es hier mit zwei sehr unterschiedlichen Pianoquartetten zu tun. Finde ich jedenfalls. Empfinde die als sehr unterschiedlich. Brahms Kammermusik ist irrsinnig schwer zu spielen. Muss man klar sagen. Und er ist ja auch kein Mozart. Also ich finde, er verlangt schon was von den HörerInnen. Insgesamt schon mal. So einfach ist das ja alles nicht. Also Brahms ist nicht der, dessen Komposition man hört und man sagt so, oh yeah, wuhu, so von Anfang an. Also wenn man beginnt, sich für klassische Musik zu interessieren, ist Brahms, glaube ich, nicht derjenige, den man von Anfang an so richtig cool findet. So, es sei denn, man hört Guten Abend, Gute Nacht oder so. Das wäre vielleicht noch so eine Ausnahme oder gibt vielleicht noch 2, 3, 5 mehr. Aber im Großen und Ganzen ist er ja doch eher jemand, den man erst entdeckt, wenn man ein bisschen länger sich mit Klassik beschäftigt. So ist mein Eindruck. Und das heißt auch, dass man sich schon mächtig ins Zeug legen muss, um nicht zu scheitern. Und so viel sei gesagt, das macht dieses Quartett auch nicht. Das machen diese KünstlerInnen auch nicht. Dennoch, ich weiß nicht warum, so richtig ganz doll wollte der Funke bei mir nicht überspringen. Ich habe ja in der vorletzten Woche, glaube ich vor 2 Wochen war das, die Mendelssohn-Streichquartette gehört. Da war ich ja Feuer und Flamme. Ich war ja geradezu hingerissen, dass Mendelssohn endlich mal wie Mendelssohn gespielt wird und nicht wie was weiß ich was. Dieses hier scheint mir alles etwas, ich weiß nicht, irgendwas fehlt dieser Aufnahme und ich weiß nicht was, ich kann es nicht beschreiben. Die kommt bei mir nicht aus den Lautsprechern raus. Irgendwie geht, also auf dem Weg zwischen den Lautsprechern und mir, geht irgendwas verloren. Irgendwas fehlt mir. Also die von dir beschriebene Klarheit konnte ich irgendwie nicht so ganz finden. Schwer zu beschreiben. Ganz schwer zu beschreiben. Was auch immer es ist, mir fehlt eine Klitz, irgendwas fehlt. Und ich weiß beim besten Willen nicht, was es ist. Merkwürdig, ne?
Stimmt, aber das Gefühl kenne ich. Das hatte ich auch schon bei Alben, dass ich dachte, eigentlich müsste ich das toll finden, aber irgendwie fehlt mir was. Ich glaube, da hat man manchmal.
Kann schon mal vorkommen, ja. Nun ist dieses Album tatsächlich im Jahr 2025 erschienen. Dieses Album, was eben Brahms Klavierquartette 2 und 3 beinhaltet. Und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das ist bei mir direkt auf die Liste der Klassikalben des Jahres der möglichen gerutscht. Also das rennt für mich.
Ja, das ist nachhaltig. Was ist falsch mit meinen Ohren? Interessant. Ja, also ich würde diesem Album sehr gerne ein Rent geben. Vielleicht komme ich ja auch noch dahinter. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich es einfach noch mal mehr hören. Im Moment gebe ich diesem Album ein sehr, sehr schnelles Läuft, weil mir irgendwie so eine Klitzekleinigkeit fehlt, die ich noch nicht genau benennen kann. Und vielleicht verflüchtigt sich die ja auch noch. Man wird sehen und hören. Also, wir haben gehört. Christian Zimmermann, Maria Nowak, Katarzyna Butnik, Yuya Okamoto und die spielten die Klavierquartette Nummer 2 und 3 von Brahms. Und es gab ein Rent von Jenny und ein sehr schnelles Läuft von mir. So, nämlich.
So ist es. Und damit kommen wir zu unserem Open Mic, unserem Wo wir die Welt retten Abschnitt.
Oh ja.
Und es gibt eine Menge Welt zu retten.
Oh, ja.
Wir kommen ja sozusagen aus dem Internet, ne? Wir sind ja sozusagen, also auf jeden Fall ist diese Sendung geboren im Internet.
Das ist sie.
Und um das Internet kann man sich ja eigentlich nur noch Sorgen machen dieser Tage. Nicht, weil es einer abschaltet, sondern weil es dank der merkwürdigen Algorithmen, die Interaktion bevorzugen vor persönlichen Präferenzen oder chronologischer Reihenfolge, was mich bis heute stört.
Ja, außer bei Blue Sky und Mastodon geht das.
Ja, das ist die alte Garde, die machen es richtig. Was dadurch aber passiert ist, dass natürlich besonders polarisierende und extreme Inhalte begünstigt werden, was wiederum mittlerweile sichtbar dazu führt, dass es immer und immer politisch rechter wird. Es gibt mittlerweile Untersuchungen dazu, was für ein unfassbar großer Anteil des Gesamtcontents politisch rechts einzuordnen ist im Vergleich zu politisch links. Es gibt Plattformen, die gar nichts politisch links mehr haben, also verschwindend gering. Und das macht mir schon sehr viel Sorgen. Also es sind nicht nur Filterblasen, sondern es ist einfach die reine Menge an Content. Das mag zum Teil daran liegen, eine russische Methode ist, das sozusagen zu schwemmen, die Inhalte, die sie gerne in der Welt haben wollen, weil es leichter ist, Propaganda zu verbreiten. Aber das entsteht natürlich auch einfach dadurch, dass eben die Algorithmen wirklich stumpf danach gehen, welche Dinge öfter geklickt und kommentiert und hingescrollt werden, geliked werden. Aber was machen wir damit? Als Hörerinnen und Hörer dieser Sendung seid ihr wahrscheinlich hoffentlich nicht besonders rechts politisch unterwegs. Und wenn doch, herzlich willkommen, könnt ihr gerne zuhören und was lernen. Ja, wie wehren wir uns dagegen? Was müssen wir tun? Müssen wir da mitspielen? Müssen wir was ganz Neues machen? Müssen wir weglaufen und in der echten Welt agieren?
Naja, das Internet ist ja nicht schuld, sondern die Menschen, die es bauen, ne? Also die den ganzen Müll da fabrizieren. Also zunächst einmal, das mit diesem Rechten ist so eine Sache. Also, weil nämlich zum Teil die Linken auch nicht besser sind, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Also auch die arbeiten ganz krass mit Populismus und so Dingen mittlerweile. Mhm. Das ist das eigentliche Gefährliche an der ganzen Geschichte. Also klar ist das alles gefährlich, was von rechts kommt. Ist ja gar keine Frage. Ich will damit nur sagen, die Linken kriegen auch eine gehörige Portion Geld aus allen möglichen östlichen Gefilden, ne? Die vereint das ja auch. Die haben ja in vielen Punkten auch eine gemeinsame Basis. Darf man ja nicht vergessen. Das ist ja nicht nur der Antisemitismus, sondern auch der Hang zu Russland ist ja in beiden Fällen da. Da wird von beiden Seiten sehr viel Mist gebaut. Und das Problem ist eigentlich im Grunde genommen weder links noch rechts. Das Problem sind die Emotionen, die Leidenschaften. Da sind wir wieder bei der letzten Folge, wo Jenny ja noch nicht dabei war. Die Leidenschaften, die dann in die Politik reinwirken. Das hat damals funktioniert und das funktioniert leider heute auch wieder. Wenn es nicht mehr um Sachthemen geht, wenn es nicht mehr um Recht und Gesetze geht, wenn es nur noch um die Leidenschaften geht. Wenn die PolitikerInnen also nicht mehr Politik machen der Politik willen, sondern Politik der Leidenschaften willen. Wenn zum Beispiel die CDU sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwelche Sachen von der AfD übernehmen, weil das ist in der Bevölkerung gerade so en vogue. Das ist gefährlich. Mhm. Ne? Das ist gefährlich, das geht so nicht. Und auf der anderen Seite natürlich genauso. Was von der linken Seite passiert, natürlich genauso. Und das ist die eigentliche Gefahr. Die eigentliche Gefahr ist, dass die Leidenschaften immer mehr in die Politik getragen werden. Hannah Arendt hatte damals das schöne Beispiel mit Dreyfus. Das war ja genau so ein Ding, wo es nicht mehr um Recht und Gesetz ging, sondern um Leidenschaften. Der wurde ja nicht verurteilt nach Recht und Gesetz, sondern aufgrund von Geschrei sozusagen, von dem, was die Bevölkerung gerne wollte. Kann man nochmal nachhören, die Folge, die letzte von der letzten Woche. Mir wäre es lieber gewesen, Jenny wäre dabei gewesen, aber nun ist es, wie es ist. Jedenfalls die letzte Folge, letzte Woche, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Da ging es genau darum, dass die Leidenschaften immer weiter in die Politik reingehen. Und das ist jetzt leider auch wieder so. Nun haben wir aber das Problem, dass es ja heute viel einfacher ist, oder noch einfacher ist, mithilfe dieses fortwährenden, immer präsenten Internets, was wir ja von morgens bis abends alle nutzen. Und wenn man da nicht stabil ist und wenn man da nicht die entsprechenden Dinge mit kein Interesse wegklickt oder so, und zwar egal von welcher Seite, dann regt man sich selber ja auch auf. Und das ist ja genau das, was die wollen. Das ist ja genau der Punkt. Die Emotion muss hochgehalten werden, egal worum es geht. Und Hauptsache, du regst dich auf. Das ist ganz wichtig. Und diese Aufregung, die muss in die Politik reingetragen werden, ins Politische, in den öffentlichen Raum. Da muss sie rein, die Leidenschaft. Dann haben sie ihr Ziel erreicht, egal von welcher Seite. Die Seite spielt dabei überhaupt gar keine Rolle. Hauptsache, die Leute werden emotionalisiert. Das ist, worum es heute geht. Und da spielen die Algorithmen natürlich eine große Rolle, weil die Leute das natürlich wissen. Und diese Algorithmen sind genau darauf aufgeregt, dich immer wieder ausgelegt, dich immer wieder zu triggern. Dich immer wieder neu zu emotionalisieren. Und das ist das eigentliche Problem. Und was man da machen kann, ja, da brauchen wir Gesetze. Wir brauchen Gesetze im Internet. Das ist einfach so. Wir können nicht einfach da wilde Sau spielen und die Algorithmen vor sich hin Algorithmen lassen. Wobei ich ehrlich sagen muss, mein Algorithmus ist öfter auch mal besoffen, weil der macht irgendwie komische Sachen manchmal. Es ist wirklich, liegt aber wahrscheinlich an mir.
Okay. Also an dem Punkt bin ich wieder total bei dir. Es muss Gesetze geben, die diese Art von Algorithmus, die wirklich rein auf Interaktion zielt.
Oder auch diese Thumbnails, begrenzt. Diese aufgeregten Gesichter und so. Ja, aber das gehört
alle. Aber ist ja das gleiche Prinzip. Ja, genau. Da, wo die Leute mehr klicken, das ganz wird gemacht.
Genau. Und das muss aufhören. Ist schon völlig, wir kommen nicht mehr zur Ruhe und das dürfen wir auch nicht. Wir sollen nämlich nicht zur Ruhe kommen. Das ist der ganze Punkt. Wir müssen aber zur Ruhe kommen. Deswegen brauchen wir Gesetze. Das muss Gesetze geben, definitiv.
Nee, da bin ich völlig dabei. Was mir schwerfällt, stehen zu lassen, ist dieses gleiche Maß an Kritik an links und rechts, weil also ich bin völlig bei dir, die linken und rechten Parteien haben sich alle nicht mit Ruhm bekleckert, besonders was bestimmte Themen angeht. Da kann ich mitgehen. Die Gefahr, die von beiden Seiten ausgeht, die ist zumindest zahlenmäßig nicht im Ansatz gleich. Und das ist spannend und angsteinflößend zu beobachten, wie diese Art der Algorithmen, die wir gerade besprochen haben und die durch Gesetze reguliert werden müssen, extrem viel mehr extrem rechte Inhalte begünstigt als extrem linke. Und selbst wenn die inhaltlich dann beide Kacke sind, führt es halt trotzdem dazu, dass viel mehr Leute von rechtem Gedankengut beeinflusst werden, was immer normaler wird in der Bevölkerung, weil die meisten Leute den ganzen Tag davor vor genau diesem Content hängen. Das machen wir schon Sorgen.
Ja, auf der anderen Seite hast du ja die Linkspartei, die mit TikTok einfach mal einen Wahlkampf gemacht hat und den gewonnen hat. Geht ja auch.
Ja.
Das ist aber auch nicht besser. Es ist cool, okay, können die machen.
Wenn in Zukunft nur noch AfD versus Linke über TikTok Wahlen entscheidet, genau. Dann ist das
ist mein
auch ein Riesenproblem.
Das ist mein Problem.
Dann habe ich immer noch lieber die Linke als die Rechte. Aber
weiß ich nicht.
Insgesamt gesellschaftlich, ja. Ich habe meine Probleme definitiv mit Themen, die bei der Linken, wie sie damit umgehen. Insgesamt in der Summe der Themen, die im Bundestag besprochen werden müssen. Ja, ist auch NATO zum Beispiel.
Ja, aber es ist auch dieses ganze, die bösen Banken und all diese ganzen anderen Klischees, die da noch so drin sind. Also das ist schon nicht so einfach alles. Also da weiß ich nicht. Also ich habe ja nichts gegen linksdemokratische Politik, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich bin ja sowieso der Meinung, wir müssen sowohl das eine als auch das andere überwinden und zu was ganz Neuem kommen. Warum nehmen wir nicht einfach die besten Sachen von beiden und machen was Neues? Völlig in Ordnung. Ist ja legit. Ja. Aber ich weiß nicht. Also mein Problem ist eigentlich eher diese Emotionen. Und das wird am Ende auf jeden Fall zu irgendwas führen. Ob das nur die Rechten sind, die im Moment natürlich die Oberhand haben, völlig klar. Es kann aber auch ganz schnell wieder ganz woanders hingehen. Es kann auch sein, dass die sich irgendwie in die Wolle kriegen. For some reason, wie wir es gerade in den USA erleben.
Ja, da warte ich noch gespannt drauf, ja.
Wo Musk sich gerade mit Trump in eine Plünnen hat. Das kann auch ganz schnell kommen. Und dann haben wir das Problem vielleicht eher von der anderen Seite. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich halte das, ich will das gar nicht in dem Sinne vergleichen, weil natürlich die Linken immerhin noch, also sagen wir mal so, sie sind nicht so menschenverachtend wie die Rechten. Und das ist ja schon mal ein entscheidender Vorteil. Ja. So ja. Jedenfalls ja. In dem Moment, wo du Arbeiter bist und bestimmte Voraussetzungen erfüllst, dann nicht. Ne? Hm. So. Ansonsten ist das Ergebnis leider bei beiden das gleiche, oft. So, bei den Linken dauert es nur länger. Das ist, also insofern, das ist zumindest
meine
feste
Überzeugung.
Deswegen
brauchen wir wieder, bin ich bei dir, aber deswegen brauchen wir eine demokratische, wirklich soziale Partei und auch gerne grüne Partei. Und wir brauchen ein konservatives, aber halt nicht Trump-mäßiges. Das ist auch überhaupt nicht konservativ.
Nee, gar nicht, überhaupt nicht.
Sondern tatsächlich
das ist einfach nur
halt ehrlich erhaltungskonservativ sozusagen. Genau. Rechtspopulistisch brauchen wir nicht eine einzige Person, sondern quasi nur ein leicht konservatives Gegengewicht, genau. Was einfach, womit man dann wieder im Dialog irgendwie gute Politik machen kann. Aber tja. Das wird nicht leicht zu erreichen sein. Ja. Ich hoffe, dass wir das schaffen.
Ja, es liegt an uns. Es liegt an uns, wehrhaft zu sein. Und es ist, was übrigens auch ganz schlimm ist, im Moment was festzustellen, ist, dass die Leute keine Lust mehr haben, sich einzubringen. Und sich immer weiter zurückziehen. Das ist auch ein Problem. Also weder in Sportvereinen.
Man fühlt sich hilflos und
oder in der Freiwilligen Feuerwehr oder in politischen Geschichten oder egal, in irgendwelchen Stiftungen oder sonst wo, das wird alles immer weniger. Mhm. Die ziehen sich immer weiter raus und immer weiter raus aus der Gesellschaft. Das ist übrigens auch ein Problem, der Hedonismus bei den Menschen. Das kommt auch noch dazu. Das ist tatsächlich auch noch ein Problem, was wir haben. Das Trigger, das kommt genau alles richtig zusammen. Wir haben auf der einen Seite den Hedonismus, der eben gerade da ist. Hauptsache mir geht's gut. Hauptsache, ich fühle mich wohl. Und das ist natürlich Mist. Das kannst du in den eigenen vier Wänden machen, aber nicht außerhalb deiner eigenen vier Wände. Und da gehen aber immer mehr Leute dazu über. So. Und natürlich diese gefühlten Geschichten. Das ist ja auch immer das nächste Problem. Da sind wir wieder bei den Emotionen, den Leidenschaften. Geht nicht mehr um Tatsachenfakten, geht immer darum, was wir fühlen und fühlen wollen und was wir gerne hätten und nicht, was wir haben und so weiter und so fort. Und dass die Welt, das haben wir alles bei Marquardt schon gehabt, dass die Welt uns halt so, wie sie ist, nicht mehr gefällt, dann muss die eben weg. Da muss eine neue her, so. Und also Mist, ist ja auch egal. Jedenfalls, das größte Problem, das führt dann zu dem Problem der Rechten, was wir haben mit den Rechten, unter anderem jedenfalls, ist das der Leidenschaften, der Emotionen, dieses getriggert werden und so weiter und so fort. Und das führt dann zu diesem Problem, was wir mittlerweile von rechts haben. Wir haben ja auch viel mehr rechte Straftaten als linke Straftaten. Zum Beispiel.
Ja. Ne? Ja.
Und das ist aber wirklich alles genau deswegen. Weil wir wollen ja gar nicht mehr wissen, ob es stimmt oder nicht. So. Wir werden halt aufgeregt und dann glauben wir das. Und das ist das eigentliche Problem, ist die Aufregung. Also diese Aufregung ist das Problem. Die führt dann zum nächsten Problem. Die führt dann zu diesem rechten Problem. Eine der vielen Probleme. Die Menschen sind übrigens auch deswegen hedonistisch und ziehen sich zurück, weil sie nichts mehr haben, woran sie glauben können. Wir haben ihnen den Glauben weggenommen, ohne ihnen was zu bieten. Oder warum haben wir ihnen überhaupt den Glauben weggenommen? Das ist auch mal so eine Frage.
Und in so vieles, ne?
Ja.
Also im Grunde die Stabilität.
Ja, genau.
Ist ja, muss ja nicht religiöser Glaube sein.
Kann aber.
Das Vertrauen in Institutionen, ganz, ganz wichtig.
Ja, ganz wichtig, genau. Ne? Da müssten sich die Kirchen mal raffen, zum Beispiel. Also es ist halt auch Mist, wenn man irgendwelche religiösen Menschen als Idioten darstellt und sagt, ihr glaubt wohl auch noch an den Weihnachtsmann. Das funktioniert nicht. Das ist doof. Das ist einfach nur überheblich, davon mal ganz abgesehen. Und asozial im wahrsten Sinne des Wortes. So behandelt man auch keine Menschen, davon mal ganz abgesehen. Das gehört sich einfach nicht, das ist ungezogen, so mit Menschen zu reden. Da kommen so viele Dinge dazu. Aber die Hauptsache ist, dass wir mit Hilfe dieser Emotionen eben das Problem dieser Rechten haben. Und diese Rechten, die jetzt immer weiter von diesem Algorithmus im Moment jedenfalls gerade so hochgehalten werden, weil natürlich das am meisten Klicks bringt, weil das die meiste Aufregung bringt und so weiter und so fort, da kommt dann das eine zum einen, das andere zum anderen. So kommt zusammen, was zusammen gehört. Und dafür müssen wir Gesetze, wirklich, wir brauchen Gesetze, damit die Leute wieder mal auch zur Ruhe kommen und zu Verstand kommen. Weil die Leute können ja gar nicht mehr darüber nachdenken, ob das stimmt oder nicht, was sie da erfahren. Weil sie dafür gar keine Zeit mehr bekommen. Die werden ja nur noch aufgeregt, von morgens bis abends.
Tja, heute nicht die Welt
retten. Nein, wir können die Welt nicht retten. Die Gesetze müssen die Welt retten.
Nee, ist so. Wo, wenn nicht in der EU? Also das sollten wir doch irgendwie hin.
Ja, hoffentlich.
Da haben wir schon ganz andere Sachen abgeblockt.
Ja, das wäre doch cool. Europa sowieso coole Sache. Voll dafür.
Ja, mit diesen Worten.
Ja.
Bier?
Auf jeden Fall. Oder endlich wieder.
Bier. Ja.
So. Wir sind in Bremen und wir sind bei der Brauerei Beck GmbH und Co. KG mit Sitz in Bremen. Und die stellt unter dem Namen Becks Bier Biere und Biermischgetränke für den deutschen und internationalen Markt her. 2002 wurde sie dann von der belgischen Inbrew-Gruppe aufgekauft. 2004 entstand aus der Fusion von Inbrew und Compania de Bebidas da Americas, oder wie auch immer, das müsstest du eigentlich, du bist ja auch hier, du hast doch Spanisch studiert.
Du meinst ja, das ist drei Jahre nebenbei in der Schule, genau. Und nicht zugehört? Ja. Ah ja. Mhm.
Gut, egal. Okay. Der größte,
ja, stimmt es schon, wie du es gesagt hast. Ja, ja.
Der größte Brauereikonzern der Welt auf jeden Fall, nämlich Inbrew. Hm. In Boo. So, in Beth. Für die, wenn man das jetzt mal richtig okay. Barrierefrei ist. Und aus dem Zusammenschluss von In Beth und Anheuser-Busch wurde dann 2008 Anheuser-Busch In Beth. So. Also noch größer und viel mehr und das alles. Die Brauerei ist neben der Binnenpräsenz deutlich auf den Export ausgerichtet. Das war übrigens auch schon immer so. Becks ist das bekannteste deutsche Bier, gar keine Frage. Und zwar mit riesigem Abstand.
Echt vor Krumm?
Ja, weit.
Krass. Ja. Ach, weil es international auch so berühmt ist.
Genau. Also die Amis, wenn du die fragst, nenn mir mal ein deutsches Bier, Becks. Hm. Ja. Oder Australier oder sonst wen. Becks. Ja. Haben die sehr früh schon nach dem Zweiten Weltkrieg erkannt. Wir müssen exportieren. So. Haben sie gemacht. Ja, die stellen unter anderem auch Hakebeck hier her und das nur naturtrübe Kräusenbier Hake Kräusen. So. Es sind ungefähr 1400 bis 500 Mitarbeiter am Standort Bremen beschäftigt, allein in dieser einen Brauerei. Das ist viel für eine Brauerei. Das ist richtig viel. Man sieht ja auch, wie groß die ist, wenn man in Bremen ist. Die exportieren in ca. 120 Länder der Welt. In Deutschland setzt Becks 2017 jedenfalls 2,5 Millionen Hektoliter Bier und Biermischgetränke ab. So, ja. Es handelt sich um 11,2 Grad Plato. Wir haben 4,9 Alkoholvolumenprozente. Wir haben eine Hopfenbittere von 28. Das ist weniger als Flensburger. Die haben 38. Ich habe das ja immer so als Referenz, ne? Haben wir das ja immer hier. Ja. Brauwasser, Gerstenwalz, Hopfen, fertig. Und wir haben einen schönen Schlüssel. So, öffnen. Den Bremer Schlüssel. Und wir haben eine Entspannungsverdampfung.
Also, für mich ist das so ein richtig standardiges Standardpilz. Goldfarben. Also, wie auf dem Werbeplakat.
Ja, es ist ein Bier, ne? Also, ja. Bernstein, würde ich mal sagen. Bernstein einfach. Schlicht und ergreifend. Zwei Finger Schaum.
Das hat halt nicht so dieses Rötliche, ne? Sondern eher wirklich.
Das hat ja.
Golden, Gülden. Jo.
Das hat ja Flensburger auch nicht.
Ist ja halt auch ein Bild. Also, das ist schon die Definition von deutsches Bier. Schön stabiler Schaum.
Ja, auf jeden Fall. Das fällt mir auch gerade auf. Die haben schon alles gedacht, ne?
Mhm.
So, verriech mir das Ganze mal. Oh, da ist aber doch Hopfen drin.
Auf jeden Fall.
Oha. Interesting.
Und Wiese.
Jo.
Oder das hat irgendwie sowas.
Voll. Ja, total. All möglicher Pflanzenkram. Getreide, Wiese, dies, das, Ananas. Mhm.
Ach doch, aber so eine leichte Süße kommt auch schon in die Nase.
Ja.
Ein bisschen.
Hat auch ein bisschen mehr Körper als Flensburger. Nicht so viel wie Dithmarscher nach dem Riechen jedenfalls. Aber nicht so viel Zitrus wie Flensburger. Also lange nicht. Mhm. Die Frucht ist eher so ein bisschen angenehm zurückhaltend, ne?
Ja.
Nicht so Zitrus oder
mehr. In der Nase noch nicht. Ja. Ja. Nee, wirklich sehr, also halt pflanzig so.
Tatsächlich?
Das steht vorneweg, das Pflanzige.
Interessant. Ich muss sagen, das ist Jahre her, dass ich Becks getrunken habe. Das ist wirklich lange her.
Ja, bei mir auch.
Also. Ja, also ich fürchte, wir müssen das probieren.
Oh nein.
Oh doch.
Ja dann.
Ja, Prost.
Prost. Ja,
also. Hopfen. Auf jeden Fall Hopfen.
Genau, ne? Ist schon ein bisschen bitter, ja.
Hätte ich gar nicht erwartet. Das hätte ich nicht erwartet.
Ja, ja, ne, dass das so international beliebt ist, aber vielleicht ist das die Besonderheit. Ist halt überhaupt nicht, also für ein norddeutsches Bier überhaupt nicht bitter, aber halt auch nicht unbitter.
Also es ist aber auf jeden Fall ein norddeutsches Bier. Es ist wirklich
trocken,
finde ich.
Ja. Ja, genau. Es lässt sich einordnen, aber da ist es auf der zugänglichen
Skala. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja. Tja. Sehr süffig? Also
ja, kann man gut das trinken. Ist es nämlich genau, glaube ich. Ich glaube nämlich auch, das ist es.
Da kann man sicher auch gut ein zu viel trinken.
Mit Sicherheit.
Das geht gut weg.
Interessant. Tatsächlich hat es aber auch mehr Körper als Flensburger.
Es ist nicht besonders komplex.
Hm. Hm. Es hat irgendwie eine Butterigkeit. Kann es nicht erklären. Es ist nicht hart, es ist weich, ne?
Mhm, ja.
Also das Brauwasser da in Bremen scheint sehr weich zu sein, was sie da haben. Oder relativ weich. Es ist nicht so weich wie Dithmarscher und auch nicht so weich wie Einbecker. Aber es ist schon sehr, also es ist nicht dieses krasse, stählerne Bier. So dieses, das ist schon ein rundes Bier, wo der Hopfen präsent ist. Also nach meinem Dafürhalten.
Mhm. Aber es ist eher, ich finde, der Hopfen ist hier weniger, also klar, ein bisschen bitter, aber nicht jetzt irgendwie wie bei Flensburger so wirklich der Geschmack, sondern eher, dass es so was Erfrischendes
ist, es.
Was das Pilz ein bisschen
ja,
lockerer macht.
Das ist auf der Zunge auch, da ist doch dann mehr Frucht jetzt, ist fruchtiger als in der Nase erst. In der Nase hat man wirklich diese, das ist ja wirklich Blumenwiese fast schon. Das habe ich auch noch nie gehabt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Schlimmeres erwartet.
Ich auch. Ich hatte es auch viel flacher in Erinnerung, aber
also
es ist ja, wie gesagt, auch nicht besonders komplex, aber lecker.
Also, ja, total. Also das ist interessant. Ich, weil man hört ja wirklich nur Schlechtes und ich muss ganz ehrlich sagen, jedes Krombacher hat mir bis jetzt schlechter geschmeckt.
Ja, auf jeden Fall.
Also wirklich, ernsthaft.
Das ist irgendwie leerer. So,
ja, ne? Also. Und auch, wenn ich ehrlich bin, dieses, was die da bei Erdinger Weizen nennen, ne? Also das ist jetzt ganz anderes Bier, aber das ist ja auch eine Frechheit. Also ich bin total überrascht, muss ich sagen. Ich hatte gedacht, ja, so, ich hatte das so Kategorie Paderborner Holsten. Noch schlimmer ist ja für mich.
Paderborner hat uns dieses Jahr
auch schon sehr positiv überrascht. Genau. Mhm. Aber so früher, das Paderborner, was ich so in Erinnerung hatte, halt, habe ich das eingeordnet. So Sachen halt. Aber ich finde Krombacher schlimmer, ich finde Feltins schlimmer. Ich finde so einiges schlimmer, muss ich ehrlich sagen. Überraschung. Überraschend ist das. Verwirrend. Das ist ja schon wieder alles nicht, das ist ja, spricht ja überhaupt nicht den Klischees. Was fällt dem Bier ein?
Tja, wie gießen wir das jetzt auf unsere Skala? Von 1 bis 7. Muss ich ehrlich sagen, ich bin gewollt, dem eine nette 4 zu geben.
Ja, ich bin dabei. Ich bin echt dabei. Also sowas.
Nicht schlecht.
Guck mal an. Ja, ich bin überrascht, bin ich. Ja, also dann haben wir verkostet das Becks Bier. Ich weiß gar nicht, ist es überhaupt ein Pilz?
Ja, doch, doch.
Okay. Und es gab 4 Punkte von Jenny und 4 Punkte von mir und ich bin immer noch total platt. Das ist, also was zur Hölle? Ich habe gedacht, das wird ganz furchtbar alles. Muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Schöne, tolle Überraschung. Hat Bremen uns mal wieder eines Besseren belehrt. Sehr gut. Ja, und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Die ist jetzt schon länger als die Hannah-Arendt-Sendung, sowas.
Mensch, die arme Hannah.
Ja. Und wir haben natürlich auch das nächste Mal Themen. Das ist mir jedes Mal passiert, was dir jetzt passiert, wirklich in der Zeit. Und dann, warte mal, wenn ich jetzt die Themen vor mir hätte, könnte ich euch jetzt sagen, leider habe ich es nicht und deswegen müssen wir jetzt gemeinsam.
Ja, also nächste Woche wird es herrlich, also wo wir diese Woche schön jazzig, klassisch unterwegs waren, wird es nächste Woche wieder sehr gitarrig und rockig im weitesten Sinne. Denn wir hören einen Liebling dieser Sendung, Catatonia, mit Nightmares as Extensions of the Waking State.
Yes.
Schöner Titel.
Ja.
Und unser zweites Album wird sein Dawn, das ist auch nicht auszusprechen, Gott nochmal, Dawn of Ouroboros. Diese Schlange, kennt man vielleicht. Das Album heißt Bioluminescence. Immerhin ein Wort, was ich ausspreche.
Weiter, was ist das wieder?
Das ist eine ganz interessante Mischung aus, ich verwechsel es immer, ich glaube, es ist Black Metal, aber mit so einem Ambient und einer Sängerin.
Oh.
Ja.
Spannend.
Mal was Neues.
Ja.
Also beides definitiv sehr atmosphärisch. Das wird interessant.
Sehr cool. Da freue ich mich drauf. Dann werden wir noch unser Open Mic haben. Das ist, da werden wir wahrscheinlich, hoffe ich jedenfalls, das nächste Mal wieder die Welt retten.
Ja.
Und wir werden einen Meisel trinken. Irgendeins von den ganzen Meisels, die wir dann haben, werden wir trinken. So.
Genau.
Und
wir verkosten uns mal durch den
Kopf. So machen wir das nämlich. Und was ich ganz vergessen habe am Anfang, das ist wirklich was gewesen, woran ich gedacht habe, als ich alleine war, weil ich ja irgendwie Zeit schinden musste. Nämlich hier besternen und dies alles. Das hat wirklich funktioniert. Die Leute haben wirklich teilweise ein bisschen mehr Sterne gegeben. Das ist jetzt natürlich blöd, das ist jetzt wieder am Ende der Sendung. Das müssen wir am Anfang der Sendung nächstes Mal wieder machen. Das müsst ihr auf jeden Fall machen. Das hilft wirklich sehr. Und kommentieren. Ihr wisst schon überall, Mastodon, Blue Sky, Homepage, Spotify geht jetzt mittlerweile wunderbar. Kann man überall kommentieren, wenn man mag. Tolle Sache. Auf jeden Fall überall likey, sterni. Und dieses alles, nicht? So, und wenn ihr damit fertig seid, dann sind wir wieder da. Dann ist die Woche um. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.